Super Tuesday, der Profil-Podcast zur US-Wahl 2020.
Hallo, willkommen zum Super Tuesday Podcast. Mein Name ist Robert Dreichler von der Profil-Auslandsredaktion. Bei mir ist auch Siobhan Goetz. Hallo, Siobhan.
Hallo.
Meine Kollegin und mein Kollege Martin Staudinger. Hallo, Martin.
Hallo, diesmal wieder aus Corona-Gründen via Skype. Wir entschuldigen uns jetzt schon für die schlechte Tonqualität und für mögliche Aussetzer.
Richtig. Es ist der erste Super Tuesday Podcast seit der Wahl, seit wir wissen, wer Präsident ist. Wir wissen, Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Er ist Präsident. Kamala Harris ist die erste Frau und die erste People of Color Frau als Vizepräsidentin. Aber wissen wir das jetzt wirklich? Also eigentlich gibt es jetzt ja noch Einsprüche von Donald Trump, dem Wahlverlierer. Es gibt möglicherweise Neuauszählungen. Martin, du hast dir das, glaube ich, angesehen. Kann es sein, dass das noch kippen könnte?
Naja, die Situation ist jetzt schon einigermaßen bizarr. Ne? Da sitzt ein Präsident im Weißen Haus und weigert sich einfach zu gehen, weigert sich einzugestehen, dass er verloren hat. Und hat auch angekündigt, dass er alles tun wird, um ein Ergebnis herbeizuführen, das er für legitim hält. Er behauptet, die Wahl ist in großem Stil gefälscht worden. Und was jetzt konkret gemacht wird, um Donald Trump vielleicht doch noch den Sieg zu verschaffen, sind Anträge, ganze Bundesstaaten neu auszuzählen.
Also das ist legitim, ne?
Das ist völlig legitim, das hat es auch immer wieder gegeben, aber nur sehr selten. Ich habe mir das tatsächlich angeschaut. In insgesamt 4.687 bundesweiten Wahlen in den USA zwischen 2000 und 2015, also bundesweit wird ja alles Mögliche gewählt, nicht nur der Präsident, da wird auch Senat gewählt, irgendwelche anderen Funktionen und Positionen.
Referenzen etc., da ist alles dabei. Ne?
Genau. Genau. Also 4.687 bundesweite Wahlen, da hat es in 27 Fällen Recounts, also Nachzählungen oder Neuauszählungen gegeben. Und nur in 3 davon hat sich das Ergebnis geändert. Nie in einer Präsidentschaftswahl. Und wenn man sich jetzt noch die näheren Zahlen anschaut, dann sieht man auch recht deutlich, wie verlässlich eigentlich die Auszählung bis jetzt immer war. 2016, als Donald Trump gewählt wurde, hat es nämlich unter anderem auf Betreiben der Grünen Partei in den Vereinigten Staaten einige Anträge gegeben, neu auszuzählen, um Hillary Clinton doch noch zum Sieg zu verhelfen. Und von denen wurden 2 tatsächlich komplett durchgeführt in den Bundesstaaten Wisconsin und Nevada. Und korrigiert wurden aber da nur ganz wenige 100 Stimmen. In Wisconsin zum Beispiel bekam Donald Trump 131 Stimmen dazu. In Nevada hat sich das Ergebnis um 15 Stimmen geändert und das bei 1,1 Millionen Stimmzetteln, die abgegeben worden waren. Also man sieht, das System hat damals sehr, sehr präzise funktioniert. Und insofern ist jetzt auch nicht damit zu rechnen, dass sich in einem der Staaten tatsächlich das Ergebnis so massiv ändert, dass es kippen würde. Die Staaten, die dafür in Frage kommen, jetzt für eine Neuauszählung, das ist vor allem Pennsylvania. Da wäre eine Neuauszählung bei weniger als 0,5 Prozentpunkten Abstand zwischen den beiden Kandidaten zwingend vorgeschrieben. In Arizona wäre es bei weniger als 0,1%, aber es ist in beiden Bundesstaaten nicht der Fall. In Pennsylvania liegt Biden um mehr als 0,6% vorn und in Arizona um mehr als 0,5%. Und am knappsten ist es in Georgia. Da gibt es allerdings keine konkreten Regeln, wann neu ausgezählt werden muss. Da sind es 0,21% und 10.352 Stimmen Unterschied, also deutlich, deutlich mehr als jedes Ergebnis, das sich jetzt bis jetzt bei einer Präsidentschaftswahl durch Neuauszählung geändert hat.
Mhm. Im Jahr 2000 ging es in Florida um ein paar hundert Stimmen. Ne? Das war deutlich knapper, ne?
Soweit ich mich erinnere. Das war ganz knapp und soweit ich mich erinnere, hat damals der oberste Gerichtshof dann die weitere Auszählung gestoppt.
Genau, weil es keine verbindlichen Regeln gab, die überall gleich waren. für jedes County, wie dann genau ausgezählt werden muss und weil fraglich war, ob das in der vorgesehenen Zeit überhaupt noch möglich wäre.
Aber die großen Manipulationen, von denen Donald Trump die ganze Zeit spricht, die sind einfach nicht zu sehen. Das hat auch einer der gewichtigeren Republikaner, Chris Christie, hat den Trump schon aufgefordert, er möge doch endlich Beweise vorlegen oder Hinweise, ganz konkrete, wo denn manipuliert worden sei, weil man sonst ihm nicht beispringen könnte.
Also prinzipiell lässt sich ja, glaube ich, sagen, dass die Republikaner ein bisschen, wirken auf jeden Fall ein bisschen unsicher. Ne? Also während die meisten internationalen Staatschefs Biden gratuliert haben, haben die wenigsten Republikaner das gemacht. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, zum Beispiel George W. Bush, der hat schon gratuliert, aber bei vielen wirkt es, als würden sie Trump nicht hintergehen wollen, indem sie jetzt Biden gratulieren, weil das widerspricht ja total Trumps Position, der ja nach wie vor seine Niederlage nicht anerkennt. Allerdings haben auch die wenigsten Republikaner Trumps Behauptungen, dass es sich hier um einen einzigen großen Wahlbetrug handelt, aufgegriffen. Also er ist jetzt nicht von einer Riesengruppe von Republikanern gebackt in diesen Unterstellungen, in diesen Vorwürfen.
Das heißt, die spielen so ein bisschen Mikado, ne? Also keiner will sich bewegen, keiner will sagen, ja, er hat verloren und keiner will sagen, er hat gewonnen, was natürlich erbärmlich ist in Wahrheit. Also dass jetzt etwa Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Kongress, dem Wahlsieger nicht gratuliert, ist nie da gewesen und ist wirklich armselig. Ne? Was kann da dahinter stecken?
Ich glaube, sie wollen einfach abwarten, ob es nicht vielleicht doch noch, vielleicht kommt ja doch noch was. Sie wollen ihn nicht hintergehen. Und andererseits können ja die Republikaner jetzt auch schlecht von einem Tag auf den anderen Trump widersprechen und damit dadurch mit ihm brechen. Das wäre ja auch unglaubwürdig. Ne? Jetzt haben sie ihn irgendwie die längste Zeit gebackt und dann werden sie ihn ganz schnell los und lassen ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Also ich glaube, sie müssen ihn jetzt irgendwie auf sanfte Art und Weise loswerden, ohne die Basis zu vergraulen, was natürlich ziemlich schwierig werden wird.
Ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube tatsächlich, Trump ist möglicherweise das geringere Problem, aber die Basis, gewissermaßen die Wählerschaft. Vielleicht haben viele Republikaner Angst, dass sie ihre eigene Wählerschaft vergraulen, weil sie nicht wissen, wie sehr die noch hinter Trump stehen, ja, und wie sehr man sich bei dieser Wählerschaft unbeliebt macht, wenn man sagt, Donald Trump hat verloren, ich gratuliere Joe Biden.
Genau, dann würden sie ja direkt in Opposition gehen zu ihm, ne? Direkt das nicht anerkennen, was er sagt. Und man muss ja jetzt schon davon ausgehen, dass Trump irgendwo irgendwie bleiben wird. Also der ist jetzt nicht der Typ, der in die Wälder verschwindet und sich zurückzieht und seine Memoiren schreibt. Der wird wohl irgendwie bleiben, im schlimmsten Fall mit einer Wiederkandidatur. Es kann aber auch sein, dass er natürlich weiterhin in Talkshows auftritt. Er kann seinen eigenen TV-Sender gründen. Er hat immer noch einen Twitter-Account. Der wird jetzt auch nicht zurückfallen auf 3 Follower. Also der wird ja irgendwie bleiben als Stachel im Fleisch, als Unruhestifter. Und irgendwie muss man sich mit ihm arrangieren.
Aber wenn er wieder kandidiert oder wenn er hoffen sollte oder planen sollte, wieder zu kandidieren, dann tut er sich jetzt keinen guten Dienst mit seinem Verhalten. Weil wenn er jetzt quasi aus dem Weißen Haus hinausgetragen werden muss, wenn er jetzt vorzeigt, dass er nicht imstande ist, eine Niederlage einzugestehen und dem Gewinner zu gratulieren, dann empfiehlt er sich bei einer nächsten Wahl jetzt nicht gerade als Präsident.
Das ist die Frage, wie seine Wähler das aufnehmen. Ich glaube, du hast recht, aber möglicherweise wollen viele Wähler auch tatsächlich glauben, dass er nicht verloren hat, sondern und er möchte beim nächsten Mal vielleicht wirklich, glaubt er das jetzt noch, dass er beim nächsten Mal antreten wird als derjenige, dem der Sieg gestohlen wurde und der den Sieg dann am Ende doch noch erringen will. Und ich warte sehnlichst auf die Memoiren von Donald Trump. Ich kann es kaum erwarten, dieses Buch in die Hände zu kriegen.
Ich glaube, das sind die ersten Memoiren, die man wirklich lesen will von einem amerikanischen Präsidenten. Weil die wir bis jetzt bekommen haben, die waren meistens eher doch zäh in ihrer Weitschweifigkeit.
Ja, langweilig wird es wahrscheinlich nicht, wenn er sich selber schreibt vor allem. Ne? Also.
Aber was natürlich schon jetzt auch erwähnt werden soll, ist, wie wenige der Befürchtungen eingetreten sind, die man hatte. Es gibt keine Unruhen, es gibt keine Aufstände. Die Republikaner im Großen und Ganzen zeigen sich jetzt nicht aggressiv in irgendeiner Art und Weise. Ich habe gerade eine sehr schöne Reportage in der New York Times gelesen aus Nebraska, einem tiefroten, also republikanischen Bundesstaat. Und da zitiert die Reporterin der New York Times Leute, die sagen, ist halt so, wir haben verloren, wir wollen jetzt diesen liberalen Weicheiern einfach zeigen, dass man auch verlieren kann, ohne da lang herumzujammern. Mhm. Eine Frau sagt, in Amerika kriegst du 4 Jahre und dann kannst du es wieder versuchen, so ist es halt.
Das klingt gleichzeitig, es gibt eine Behörde in den USA, die zuständig ist für, die heißt General Services Administration, die ist zuständig für die Gebäude etc. Und bei der muss Biden und seine sich langsam formende Administration, sein Team, müssen dort ansuchen, um Zugang zu haben, Zugang zu den Gebäuden, zu den Computern etc., um diesen Übergang beginnen zu können. Und diese General Services Administration hat das noch nicht gewährt, hat also Biden und seinem Team den Zugang noch nicht gewährt. Hätte sie das getan, wäre das der erste Hinweis darauf, dass das offizielle Amerika, die offiziellen USA, Joe Biden als Gewinner anerkennen. Also das ist jetzt so ein kleiner Stolperstein und möglicherweise wird es dann noch einige Stolpersteine geben. Die hüten sich gewissermaßen, die Entscheidung zu treffen, wer gewonnen hat und tun es der Republikanischen Partei gleich, machen das einfach mal nicht. Bewegen sich nicht und sagen nichts.
Biden arbeitet aber jetzt natürlich schon quasi an seinem Amtsantritt. Robert, du hast dir, glaube ich, angesehen, was er plant für die ersten Wochen, für die ersten Monate.
Klar, zum Teil kann er sich absolut nicht aussuchen. Ich meine, er muss jetzt mal die Leute zusammenfinden für seine Administration, sein Regierungsteam. Das wird schon mal sehr spannend, denn da gibt es jetzt natürlich Erwartungen von vor allem der Partei Linken, dass er da die Linke, die er bei den Vorwahlen den Kürzeren gezogen hat, dass er die da irgendwie berücksichtigt und auch ein paar Linke holt. Gleichzeitig muss er versuchen, dieses Einigende, das er vermitteln möchte, auch dabei zu berücksichtigen. Und möglicherweise wird er parteifrei oder sogar den einen oder anderen Republikaner berücksichtigen. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Mitt Romney in Frage käme als möglicher Ministerkandidat. Ich glaube zwar, dass er zu alt ist, also dass jetzt nicht noch alte Männer da notwendig sind. Aber es wäre ein Schritt hin zu dieser einigenden Symbolik, wenn jetzt ein Republikaner, auch einer der Anti-Trump-Republikaner, ins Team kommen würde. Aber klar ist, er kann sich zum Teil nicht aussuchen, welche Themen er angeht. Er erbt ein Amerika in einer schrecklichen Krise, in der Pandemie, Corona-Pandemie und gleichzeitig eine enorme Wirtschaftskrise. Das sind die beiden Dinge, auf die er sofort am Tag 1 Antworten finden muss. Damit beginnt er bereits. Zusätzlich sagt er auch noch, und das ist auch ein Thema, das natürlich virulent ist, dass die Diskriminierung der Afroamerikaner, die Polizeigewalt und die damit verbundenen Unruhen, auch das muss er möglichst schnell auf irgendeine Art und Weise angehen. Und er nennt noch den Klimawandel, da wird es relativ leicht sein. Er wird sofort die USA wieder ins Pariser Klimaabkommen führen. Das kann er relativ rasch machen. Dazu hat er noch weitere Dinge genannt, etwa den Kampf gegen die Obdachlosigkeit. Er will wieder mehr Resettlement für Kriegsflüchtlinge machen. Das hat Trump natürlich gesenkt. Der wollte keine Zuwanderer. Er wird den sogenannten Muslim Ban, den Trump zum Teil erfolgreich verhängt hat, das sind Einreisebeschränkungen oder Verbote für Personen aus vor allem muslimischen Staaten. Und er will die Beziehungen zu den Verbündeten verbessern. Das ist natürlich jetzt bereits ein Strauß an Themen, der vielleicht auch ein bisschen dazu dient, das Augenmerk nicht nur auf Corona und die Wirtschaft gerichtet wird. Weil es wird bestimmt nicht leicht werden. Wir wissen nicht, in welchem Zustand die USA sein werden am 20. Jänner, wenn Biden ins Amt kommen wird. Und er wird natürlich daran gemessen werden, wie rasch es ihm gelingt, eine Verbesserung der Pandemie-Situation in den USA herbeizuführen. Denn das hat er versprochen. Er hat gesagt, Trump ist unfähig, ich kann das viel besser. Er wird zeigen müssen, dass er das tatsächlich schafft und auch zeigen müssen, dass er die Wirtschaft wieder hochkriegt.
Wobei man sich jetzt natürlich auch keinen 100-prozentigen Kurswechsel oder keinen 180-Grad-Wendung in manchen Dingen erwarten darf. Also wenn es um China geht zum Beispiel, dann wird die Linie von Biden wahrscheinlich auch hart bleiben, auch vielleicht in Nahostfragen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er nicht insgeheim froh ist, dass Donald Trump in manchen Punkten so ein bisschen die Drecksarbeit für ihn erledigt hat in den vergangenen Jahren.
Klar, er wird sympathischer eingeschätzt werden von allen. Jeder hatte seine Probleme mit Donald Trump und die meisten Regierungschefs, nicht alle, aber die meisten werden froh sein, jetzt wieder einen etwas zivilisierter auftretenden älteren Herrn vor sich zu haben, der nicht sofort abtobt und auf Twitter jeden beschimpft, der ihm in die Quere kommt. Aber wird er viel zurücknehmen? Er wird einiges zurücknehmen, aber sicher nicht alles. Also zum Beispiel das Iran-Abkommen, das uns in Österreich, aber in ganz Europa lieb und teuer ist, weil es hier auch in Wien verhandelt wurde. Es ist nicht zu erwarten, dass er das einfach wiederbelebt. Es wird eher vermutet, dass er versuchen wird, ein neues Abkommen auszuverhandeln. Das wird eher ein langer Weg werden. Er wird nicht einfach sagen, wir hatten das Abkommen, Trump hat es beendet, jetzt sind wir wieder da und das Abkommen gilt wieder. So einfach kann er sich nicht machen.
So einfach macht es ihm auch das Regime in Teheran nicht, weil die werden natürlich auch versuchen, diesen Deal für sich zu verbessern, wenn sie ihn neu aushandeln können. Also dass die jetzt sagen, wir kehren einfach unter denselben Bedingungen ohne Verhandlungen zurück, wenn ihr uns das anbietet, das würde ich jetzt auch ausschließen.
Und in vielen anderen Punkten wird es ihm nicht so einfach machen, der eigene Kongress. Denn wie es aussieht, hat er im Senat keine Mehrheit. Im Jänner, da wird sich dann entscheiden, wenn er keine Mehrheit im Senat hat, keine demokratische Mehrheit, dann sind ihm innenpolitisch zu einem großen Teil die Hände gebunden. Dann muss er zeigen, wie gut er das kann, was er immer versprochen hat, nämlich wie gut er Konsens schaffen kann zwischen moderaten Republikanern und den Demokraten. Das spricht dann natürlich sehr für Kompromisslösungen, die den linken Flügel der Demokraten kaum freuen werden.
Aber der Mehrheitsführer im Senat, der mächtige Republikaner Mitch McConnell, hat ja schon im Vorfeld sich gegen Kompromisse mit Biden ausgesprochen. Heißt das, er wird einfach eine sehr schwere Zeit haben oder kann sich das dann alles wieder ändern, wenn es dann soweit ist?
Die Karten sind neu gemischt, das muss er natürlich sagen vor der Wahl, dass das ganz schlecht wäre. Am Ende müssen die, wenn der Präsident einer Partei angehört und die Mehrheit im Senat der anderen, dann müssen sie einfach miteinander Lösungen finden, sonst steht ganz Amerika innenpolitisch still. Das kann niemand wollen, das wird peinlich, dann gibt es wieder Blockaden etc. Das kann es schon mal geben, aber nicht 4 Jahre lang. Also natürlich müssen die dann Kompromisse schließen. Okay, ich würde nochmal darauf hinweisen, die Republikaner nennen Joe Biden immer noch den früheren Vizepräsident, und nicht, wie es eigentlich üblich ist, den President-elect. Und damit sind die Republikaner eigentlich die einzigen auf der Welt. Ich glaube, sonst sagt jeder zu Joe Biden President-elect. Nur die Partei in den USA, die verloren hat, sagt der frühere Vizepräsident Joe Biden. Und das ist wirklich armselig. Meine Meinung.
Deine ganz persönliche Meinung.
Meine ganz persönliche Meinung. Ich habe auch in dem Kommentar im aktuellen Profil eine weitgehende These, nämlich, dass in Wahrheit die Republikaner sich von Donald Trump trennen müssen. Also mein Vergleich wäre Jean-Marie Le Pen, der Gründer des Front National, der rechtsextremen Partei in Frankreich, die mittlerweile Rassemblement National heißt, hat die Partei gegründet, hat sie lange Zeit geführt, hat sie dominiert und am Ende hat ihn seine eigene Tochter, die seine Nachfolgerin war, Marine Le Pen, ausgeschlossen, weil es einfach nicht mehr erträglich war, was er getan hat als Politiker im alten Teil. Und ich vermute, ich würde sagen, die Republikanische Partei wäre gut beraten, sich möglichst rasch von Donald Trump zu trennen, um nicht für alles gerade stehen zu müssen, was der jetzt noch anstellt.
So wie die FPÖ von Heinz-Christian Strache. Aber bevor wir jetzt endgültig ins Österreichische abdriften, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Super Tuesday. Auf Wiedersehen.
Danke, ciao. Wiederhören.